Wenn man aus einem Roman eine Kurzgeschichte machen könnte, ist er überflüssig.
Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
Wollen wir sagen, wie viele Anläufe du ihm gebraucht hast? Zum Zitat vom Ernest Hemingway und im Vorgespräch haben mich und der Maxe, vor allem der Maxe, festgestellt, dass dieses Zitat sehr spicy ist, sehr, sehr aggressiv. Heute geht es um Kurzgeschichten und Maxe, was sind deine Gedanken zu dem Zitat?
Ich finde das schon, Ich weiß, was er damit ausdrücken will, aber sagen wir so, es ist schon hart, weil es gibt sicherlich einen Haufen Romane da draußen, die auch Kurzgeschichten sein könnten.
Du interpretierst es so nach dem Motto, wenn es kein Roman ist, dann brauchst du es gar nicht schreiben?
Nee. Ich interpretiere das so, dass wenn er sagt, wenn ein Roman auch eine Kurzgeschichte sein könnte, dann ist da ja nicht viel Fleisch am Knochen, ne? Und ich verstehe die Aussage dahingehend, dass ein guter Roman immer aus mehreren Ideen besteht und nicht nur aus einer Idee. Wenn ich eine Idee habe für irgendwas oder für irgendein Theme oder keine Ahnung, dann passt es halt gut eine Kurzgeschichte, weil du halt in der Kürze dieses, wie soll ich sagen, du kannst es halt sehr kondensieren und das kannst du in einem Roman nicht. Deswegen, ein Roman braucht meiner Meinung nach immer mehrere Ideen und dahingehend hat er schon irgendwo recht, auch wenn es natürlich harsche Worte sind.
Darum geht's heute, um Worte in Kurzgeschichten. Falls ihr feststellt, dass ich heute etwas komisch klinge, etwas heiser, dann liegt es daran, dass ich jetzt 3 Tage auf Rock im Park war und Gas gegeben habe mit meiner Stimme. Aber wir sind Rockstars und wir müssen performen. Deswegen freue ich mich sehr, über Kurzgeschichten zu sprechen, weil Kurzgeschichten bin ich ein Fan von, lese ich sehr gerne und man kennt sie aus der Schule. Ich glaube, das ist für die meisten der erste Berührungspunkt mit Kurzgeschichten, wenn man sie dann analysieren soll. Wie hieß es immer? Irgendein Problem.
Kurzgeschichtenanalyse.
Ja, dann musste man doch immer, da gab es dann immer irgendeinen Satz und dann musste man eine dialektische Erörterung schreiben oder oder eine lineare, und wenn man die Kurzgeschichte irgendwie knapp zusammenfasst, wie nennt sich das, Kernaussage finden und Gedöns.
Das klingt, also ich kriege jetzt ein bisschen Angstschweiß, wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke, weil da war mir das auch nicht so wichtig, aber tatsächlich wird das heute wichtig, aber keine Sorge, wir verpacken das gut und hoffentlich unterhaltsam, damit ihr was mitnehmt. Also wir sprechen drüber, was sind Kurzgeschichten eigentlich und was macht sie aus? Weil das ist tatsächlich ganz wichtig, weil Kurzgeschichten sind nicht einfach nur kurze Geschichten. Wir sprechen drüber, worauf man achten muss, wenn man Kurzgeschichten schreibt und welche Stolperfallen es gibt. Und zum Schluss sprechen Martin und ich über unsere persönlichen Tipps und Tricks, die wir anwenden oder die wir euch geben können, wir ja auch schon ein paar Kurzgeschichten geschrieben und veröffentlicht haben. Dementsprechend auch der Disclaimer. Wir werden heute hier die ein oder andere Kurzgeschichte, die im TBR-Kollektiv erschienen ist, also in Between Cracks und Nexus Bar, am Ende der Zeit eventuell spoilern. Wenn ihr die lesen wollt, dann am besten dann im dritten Part, den dritten Part überspringen und später hören.
Bei den Kurzgeschichten aus der Schule wollte ich noch kurz einwerfen. Ich kam nie über eine Note 3 hinaus, obwohl es mir sehr viel Spaß gemacht hat.
Einfach ein bisschen doof.
Und um mich quasi auf diese Folge vorzubereiten, pass auf, dachte ich mir, ich hole mir mal Literatur, weil ich ja gerne das Handwerk über Bücher lerne. Und dann habe ich mir das hier geholt, falls du das Cover erkennst. Romane und Kurzgeschichten schreiben nicht. Hier steht's, Kurzgeschichten vom Autorenhaus Verlag, den ich sehr schätze. Und ich hatte nicht viel Zeit und habe einfach ins Regal gegriffen und habe mir ebenfalls dieses Buch hier rausgeholt. Romane und Kurzgeschichten schreiben. Und was ich nicht gesehen habe, ist, dass das auch vom Autorenhaus Verlag ist. Und es ist 1:1 dasselbe Buch, nur mit einem anderen Cover.
Ja. Dann brauche ich ja nur eins in die Shownotes nehmen.
Du brauchst nur eins in die Shownotes nehmen und dann saß ich hier mit meinen 2 Büchern und dachte mir, okay, cool. Und ich muss gleich dazu sagen, wenn ihr euch über Kurzgeschichten informieren wollt, ist das nicht das beste Buch, weil es generell über Romane geht und quasi das, was ihr in Romanen macht, könnt ihr auch für die Kurzgeschichte sozusagen tun. Aber ich finde, das stimmt nicht ganz. Da sprechen wir in der Folge drüber, wo so die Unterschiede sind. Und was mir bei solchen Sachbüchern wie dem hier nicht gefällt, ist, dass es kein Stichwortverzeichnis hat. Das heißt, ich kann nicht hinten nach Kurzgeschichte suchen und gucken, wo Kurzgeschichte im Buch steht. Und deswegen habe ich mich dann da auch nicht so arg durchgewühlt. So als kurze Anekdote.
Jawollo. Wir machen das Ganze aber wesentlich zugänglicher hier heute, weil...
Hoffentlich.
Weil dieses... Also ich glaube, wenn man uns jetzt noch mal kurz abholt, wie man eine Kurzgeschichte in der Schule auseinandernimmt, und wir sollten das jetzt machen, hier in der Episode oder so, dann würden wir das schon auch hinkriegen, weil das Wichtigste an der Kurzgeschichte ist ja die Kernaussage oder das Thema. Von daher müsst ihr nicht schwitzen. Wir sind jetzt nicht im Schulunterricht, wir sind bei Lesen und Lesen lassen. Und es wird geil. So wie immer.
Du hast hier so den Satz stehen im Skript, den lese ich mal vor, weil den finde ich sehr schön. Wenn ein Roman eine Pot Kaffee ist, geschmackvoll zum Genießen und lange dran nuckeln, sind Kurzgeschichten Espressi, klein, stark und wirkungsvoll. Das sind für uns Kurzgeschichten. Unterschreibe ich direkt so. Und ja, ich habe hier auch ein paar Bücher dabei und werde dann auch zu gegebener Zeit gerne mal was dazu sagen.
Ja, also die Folge heißt ja auch Kurzgeschichten, Gourmet-Essen oder Fast-Food-Häppchen oder so ähnlich, keine Ahnung. Also so ähnlich wird die Folge heißen. Und da werden wir am Ende auch die Frage beantworten, sind die denn jetzt Gourmet-Häppchen oder Fast-Food? Start mal rein, Martin. Also ich finde, dass Kurzgeschichten so oder so, egal ob Gourmet-Häppchen oder Fast-Food, richtiges Power-Food sind, um mal so bei dem modernen Slang zu bleiben von Leuten, die Korthosen tragen. Sie können binnen weniger Seiten eine starke Message vermitteln und Kinnladen runterklappen lassen, weil halt alles eben so hart kondensiert ist. Und das finde ich geil.
Und um nochmal auf den Kaffee zurückzukommen, die Espresso, ich finde es auch schön, bei Kurzgeschichten eben diese Kürze, das ist, weil ich lese ja auch frühs und ich lese in der S-Bahn und ich habe nicht viele Haltestellen und du kriegst quasi auf wenig Seiten eine Geschichte verpasst und musst dann nicht... siehst du nicht, dass deine Haltestelle kommt und musst noch schnell die eine Seite überscannen, damit du dann quasi am Punkt dein Lesezeichen reinmachen kannst, sondern schaffst es auch in der Früh schnell eine Geschichte abzuschließen und hast halt was Schönes zu dir genommen. Und das ist halt wirklich hier, in der Kürze liegt die Würze, ne? Kann man ist bei so. Kurzgeschichten sagen.
Ja, es geht vor allem um die geringe Wortzahl und halt die hohe inhaltliche Dichte und Konzentration dessen, was darin passiert. Und das ist, glaube ich, auch das Schwerste, weil im Grunde genommen ja jedes Wort zählt, wenn man es jetzt wirklich mal überspitzt ausdrücken will. Und das ist schon eine Kunst für sich. Es gibt auch keine so richtige feste Wortzahl, Martin. Bei TBH arbeiten wir immer so mit 5.000 bis 6.000 Wörtern. Das ergibt meistens, ich sage jetzt mal so zwischen 15 und 20 Seiten, je nachdem, wie der Buchsatz ist. Und das reicht locker, um die Merkmale einer Kurzgeschichte unterzubringen. Ich finde auch, dass je länger eine Kurzgeschichte wird, desto mehr von ihrem Koffein, in Anführungszeichen, verliert sie, immer bei der Espressi-Aussage zu bleiben, weil das einfach zu sehr im wahrsten Sinne des Wortes verwässert wird.
Deswegen gibt es auch bei Kurzgeschichten oft keine Nebenhandlung. Ja. Es gibt einen Konflikt, ein zentrales Element, um den sich die Kurzgeschichte dreht. Ich überlege kurz, aber ja, ich kann mich aktiv nicht an eine Kurzgeschichte jemals gelesen zu haben, wo es eine Nebenhandlung gibt. Aber korrigiert uns, wenn ihr eine kennt, in die Kommentare damit.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Kurzgeschichten gibt, die jetzt zwar keine Nebenhandlung haben, aber deren, wie soll ich sagen, Konflikt oder deren Kernaussage vielleicht in zwei gleichwertigen Handlungssträngen behandelt werden, die irgendwie miteinander zu tun haben. Das geht schon, aber du hast halt keinen A- und B-Plot, wie es so schön heißt, sondern du hast halt einen Nagel und den haust du ins Brett mit aller Macht. Und die Wörter sind ein Hammer.
Eine Kurzgeschichte ist auch immer ein kurzer Moment aus dem Leben der Charaktere, die in der Geschichte handeln. Heißt also, es braucht keine großen Beschreibungen oder Ausführungen. Und sehr oft auch noch nicht mal Namen. Dann sind es eben Geschichten, wo die Person beschrieben wird als der Mann lief einsam die Straße runter oder der Hund beobachtete eifrig das Geschehen und dann geht's halt um diesen Hund, der noch nicht mal einen Namen hat.
Ja, also man kann da ziemlich viel wegschneiden, ohne was zu verlieren, weil eben nicht die Charaktere an und für sich im Vordergrund stehen oder der Plot. Also sie tun es natürlich schon irgendwie, aber das Wichtigste bei der Kurzgeschichte ist halt immer dieses Theme, diese Kernaussage. Kernaussage finde ich tatsächlich ein sehr, sehr gutes deutsches Wort für Theme, weil ich denke immer, es ist Theme und Thema ist immer so ein bisschen schwammig, aber Kernaussage ist super. Die Charaktere, wie du eben genannt hast, also der Mann oder der Hund, die dürfen ruhig auch skizzenhaft sein oder übertrieben. Also die können ruhig karikaturhaft sein, wenn sie der Geschichte dienen. Also die Charaktere leben nicht in dieser Kurzgeschichte, sondern sie beugen sich der Kurzgeschichte. Sie dienen dazu, diese Kernaussage zu verstärken. Und es geht so gut wie immer um ein zentrales Thema, und nicht um die Figuren und all die Dimensionen, die eine Figur hat. Wir sagen immer, Charaktere in Filmen und Serien und Geschichten und Sachen, die halt größer sind, die sollten mehrdimensional sein. Die sollten sich nicht einseitig anfühlen. Bei Kurzgeschichten ist das komplette Gegenteil. Da muss man keine Figur aus jeglicher Richtung beleuchten.
In Medias Res hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner anderen Folge erwähnt. Ist sie bestimmt Latein, oder?
Ja, das heißt einfach in der Mitte anfangen, irgendwie sowas, ja.
Ja, das heißt, Kurzgeschichten, fang einfach an, ne? Du bist direkt im Geschehen, es passiert schon was. Da steht keiner auf, steht auf und putzt sich die Zähne. Klassischer Anfängerfehler. Sondern wir sind mittendrin. Es braucht keinen Prolog oder keinen Vorspann, außer es gibt einen Zweck. Maxi, Blooming Lord, vielleicht magst du noch ein, zwei Worte dazu sagen.
Also in The Blooming Lord, das war meine erste Kurzgeschichte, die ich veröffentlicht habe in Between Cracks. Und da beginnt es quasi mit der Prolog, da geht vielleicht, Martin, lass mich lügen, eine Seite, höchstens zwei, wo so ein romantisches Picknick beschrieben wird. Und danach gibt es einen Erzählerwechsel. Danach kommt die Figur, die diesen Prolog erzählt hat, nicht mehr dran in der Geschichte, zumindest nicht als Erzähler oder Erzählerin. Und das erfüllt dann seinen Zweck. Das ist einfach nur das dient dazu, der Geschichte einen Kontext zu geben, weil dieser Kontext sonst fehlen würde im Finale. Also sowas kann man dann schon machen, und kann auch mal den Erzähler oder die Erzählerin wechseln. Das ist absolut drin, solange man weiß, was man tut und solange es eben der Geschichte dient. Und das In Medias Res ist übrigens auch fürs Romaneschreiben immer eine gute Idee. Bei Kurzgeschichten ist es, würde ich sagen, fast zwingend, dass man damit anfängt, weil man eben so wenig Zeit und Platz hat, wirklich viel zu beleuchten, aber auch in Romanen, also wenn man eine Szene anfängt, heißt es immer so spät wie möglich rein und so früh wie möglich raus, dass man halt eben dieses, ne, jemand steht auf und guckt sich im Spiegel an, das ist so das klassische Beispiel, das brauchst du nicht, du brauchst keine Figur, die sich im Spiegel anguckt und sich beschreibt, weil du diese Beschreibung deiner Figur spielend locker so unterbringst, während du das Buch schreibst oder die Geschichte schreibst und es hält halt die Geschichte komplett an. Also es geht halt nicht voran und das ist halt das genaue Gegenteil von In Medias Res.
Eine Kurzgeschichte hat immer eine Moral, einen Twist, ein cleveres Stilmittel. Also es sind keine kurzen Geschichten, sondern es ist eine eigene Kunstform, die sich ernst nimmt, sage ich mal. Nur weil man eine kurze Geschichte schreibt, hat man noch keine Kurzgeschichte geschrieben. Und das Ende ist oftmals nicht rund, sondern abrupt, um ein Ausrufezeichen zu setzen, heißt, es soll dann am Ende klingeln, da passiert was, wenn wir bei der Moral bleiben, wir sollen am Ende etwas lernen und mitnehmen und das Ende uns sozusagen selbst zu Ende denken, wie würden wir reagieren, was passiert da mit uns und so. Aber da muss ich dazu sagen, es gibt nicht immer eine Moral, sondern eben dieses clevere Stilmittel, diese Twists und so. Ja. Weil ich habe hier zum Beispiel, die Abenteuer von Sherlock Holmes. Ne? Ja. Eine Kurzgeschichtensammlung von Arthur Conan Doyle. Und das ist jetzt nicht so, als hätten diese Sherlock-Krimis jedes Mal eine neue Moral, die sie dir beibringen möchten. Aber sie haben eben diese Fälle, die auf einen Twist hinarbeiten und dann erfüllt sozusagen dieser Twist seinen Zweck, Der Sherlock löst den Fall und dann ist diese Geschichte für sich auch abgeschlossen. Ne? Ja. Du musst irgendwie nicht mehr lesen, um zu verstehen, was da passiert. Es ist eine Episode, die für sich alleine steht.
Ja, wobei theoretisch müsste man nochmal drüber sprechen, was tatsächlich so, es gibt ja auch Romane, die sind so episodisch erzählt oder Geschichten, die sind episodisch erzählt, die sind dann nicht unbedingt Kurzgeschichten, wenn es dann noch zu einem, wie soll ich sagen, zu einem größeren Ganzen führt oder wenn da halt irgendwas drüber steht wie Sherlock Holmes und den kennst du schon und du weißt, wer Sherlock Holmes ist und du weißt, wer Watson ist und dann gibt es halt Fälle, die sie lösen müssen. Das ist nochmal was anderes, so eine episodische Erzählung, aber du hast im Grunde recht, es braucht nicht immer eine Moral, weil eine Moral ist ja auch sowas wie, ja, keine Ahnung, du musst aus der Kurzgeschichte irgendwas mitnehmen in dein echtes Leben, das muss jetzt nicht sein, aber eine Kurzgeschichte braucht eben so einen Kniff, die kann nicht einfach nur, ja, am Anfang geht's los und am Ende ist das Ende und dann hast du aber nichts mitgenommen, weil dann hast du keine Kurzgeschichte. Und das ist eben genau das, wo ich ganz oft in Anführungszeichen Fehler sehe bei anderen Kurzgeschichten, die dann nur kurze Geschichten sind, weil das halt nur Erzählungen aus einem größeren Rahmen sind. Aber die knallen nicht. Und ich glaube, das ist vermutlich das, was man über Kurzgeschichten am ehesten sagen kann. Die müssen auf irgendeine Art und Weise knallen, durch einen Twist, durch eine Moral, durch irgendein cleveres Erzählstilmittel, weil man das halt auch in so Kurzgeschichten viel eher unterbringt. Ich überlege gerade, also in der kommenden Kurzgeschichte von unserem, also meine kommende Kurzgeschichte in der kommenden TBR Kurzgeschichtenanthologie ist es zum Beispiel so, dass ich die Kurzgeschichte immer wieder aufbreche mit so kurzen, wie soll ich sagen, Einträge in so einen Bericht. Da findet ein Experiment statt und am Ende, das Ende ist dann, es passiert etwas mit den Figuren, dann ist Ende und nach dem Ende kommt nochmal eine Pressemitteilung einer Firma, deren Experiment das war. Und das ist dann nochmal so wo du nochmal so einen Schlag, so einen Leberhaken kriegst, um das Ganze nochmal heimzubringen, sozusagen.
Und während wir bei Sherlock diese episodischen Kurzgeschichten haben, haben wir zum Beispiel hier den Ferdinand von Schirach mit Schuld. Das sind Kurzgeschichten, das sind so Fallberichte, sage ich mal. Und da stellt sich nach jeder Geschichte immer die Schuldfrage, ohne dass sie so gestellt wird. Da geht es zum Beispiel um Frauen, die von ihren Männern misshandelt werden und dann die Männer zum Beispiel dann auch töten, um sich zu befreien. Mhm. Und klar, Justitia ist blind und theoretisch geschieht ein Mord, aber wenn man das im Ganzen betrachtet, ne, würde man sozusagen dann den Opfern immer die moralische Hoheit geben und sagen, na klar, sonst hätte sie sich nicht befreien können von Monstern. Ne? Also das war jetzt kein Zitat, aber so sind diese Geschichten aufgebaut. Dass dann immer irgendwas passiert und es geschieht danach vielleicht ein Verbrechen und man fragt sich, okay, wer trägt die Schuld? Mhm. Ne? Und da haben wir zum Beispiel diese Moralgeschichten. Ja. Auch ganz spannend. Anders vielleicht wie bei Jeffrey Archer, Der Himmel auf Erden, wo es dann einfach nur Erzählungen sind, die mit Emotionen, sage ich mal, spielen, die auch immer auf etwas hinaus wollen. Wir haben hier noch erste Sätze und Dichte im Skript stehen, aber diesen einen ersten Satz, den möchte ich euch nicht vorenthalten, gerade wenn ich das Buch schon in der Hand halte, weil ich ihn so cool fand. Und zwar fängt diese Kurzgeschichte an mit: Nichts konnte sie von ihrer Pokerrunde am Freitagabend abhalten, nicht einmal der Kriegsausbruch. Ja. Und da steckt schon sehr viel Atmosphäre in diesem Buch, du weißt sofort, was abgeht. Ja, kannst du ungefähr auch so zeitlich einordnen, okay, steht auch oben drüber, 1941. Fand ich gut, musste ich hier zitieren.
Das ist jetzt quasi, wie soll ich sagen, optimal, um gleich in den zweiten Teil reinzustarten. Worauf man achten sollte, wenn man denn eine Kurzgeschichte schreibt und welche Stolperfallen man umgehen sollte. Und ich habe hier im Skript stehen, das ist der zweite Punkt in diesem zweiten Teil des Skripts, da steht, Max findet erste Sätze überbewertet. Aber in Kurzgeschichten achte auch ich stark darauf, dass der erste Satz was hermacht. Weil du musst halt direkt mit so einem Oha einsteigen, dann hast du halt sofort den Leser oder die Leserin bei den Eiern beziehungsweise bei den Eierstöcken, weil wenn der erste Satz auf so einem großen Roman, wurscht, da kann auch der erste Absatz knallen oder die erste Seite, da machen die, da schlagen die Leute nicht gleich zu. Aber wenn du bei einer Kurzgeschichte den ersten Satz hast, der entweder knallt oder mit dem die Leute relaten können, hast du halt, das ist schon die halbe Miete, Junge.
Und das macht es dann auch so schwierig eben, du brauchst den ersten guten Satz. Was machst du, wohin gehst du? Max, der verabschiedet sich, hat was Schlaues gesagt und springt aus dem Fenster.
Nein, ich wollte gerade den ersten Satz von The Blooming Lord angucken. Ja, weil ich nämlich auch überlegt habe, was ich da für den ersten Satz geschrieben habe. Das hat mich jetzt selbst interessiert, weil ich das sage und wollte jetzt auch diese Behauptung quasi stützen. Willst du weitermachen oder soll ich den Satz vorlesen?
Lies ihn vor, ich überlege gerade, wie der erste Satz war, weil das erste Mal vergisst man nicht irgendwas mit, das Augustus ist, gedöhnt.
Wären dies meine letzten Atemzüge, fände ich Frieden. Also du bist quasi in einer Situation, wo eine Figur ist, die so glücklich ist, dass wenn sie jetzt sterben würde, dass sie damit einverstanden wäre.
Lies mal meinen vor.
Ich suche deins. Dein erster Satz ist, Patrick hatte einen besonderen Grund zu feiern.
Ah ja, ne? Finde ich schön, das unterstreicht ja genau alles, was wir gerade erklärt haben.
Weil du ja als lesende Person auch wissen willst, was ist denn jetzt der Grund, den er zu feiern hat?
Feiere ich mich gerade ein bisschen selbst raus. Ja.
Hier können wir auch noch mal reinschauen. Also wir haben es ganz gut, glaube ich, dargelegt, wie wichtig der erste Satz ist. Und der erste Satz bei meiner Nexus-Geschichte, der knallt jetzt nicht im herkömmlichen Sinne, aber der dient dazu, die Figur, die Hauptfigur in dieser Kurzgeschichte, wie soll ich sagen, gleich mal eine Kontur zu geben. Und zwar lautet da der erste Satz, der Bass gab den Rhythmus an, das machte einen guten Song zu einem herausragenden. Und das ist so eine universelle Aussage, die auch mit mir resoniert oder die aus mir kommt. Und dann kann jetzt jemand, der vielleicht sich mit Musik beschäftigt, sagen, oh, stimmt, hat er recht.
Ja, und der Bass muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, wir sind irgendwo, wo Musik läuft, haben dann quasi schon mal so eine halbe Ortsbeschreibung mitgegeben.
Yes. Ne?
Wir sind in der Szene. Und ihr merkt, deswegen ist es auch Kurzgeschichten schreiben so schwer, schwieriger als vielleicht Romane oder Novellen. Es gibt übrigens auch, also Novellen sind ja, doof gesagt, kurze Romane. Ja. Dann gibt es auch noch die Anekdote und andere Kunstformen, kurze Geschichten zu schreiben. Und klar, man kann sich eine Story ausdenken, die über 300 Seiten geht, aber gerade eben diese Kürze macht es so schwer, das alles zusammenzufassen, weil wirklich jedes Wort auf die Goldwaage gelegt wird. Wenn du in einer Kurzgeschichte ausschweifst, dann fragt man sich viel eher so, wieso habe ich das jetzt gelesen, wenn man zu diesem Punkt hinführen möchte, wird alles viel mehr auf die Goldwaage gelegt, Maxi, oder?
Ja, vor allem, weil bei einem Roman hast du ja, weiß ich nicht, mehrere Sachen, die erfüllt werden müssen, keine Ahnung, einen Spannungsbogen, den du bei einer Kurzgeschichte natürlich auch hast. Charaktere, die beleuchtet werden wollen, eine Welt, die beleuchtet werden will, ein Plot, der vielleicht aufgeteilt ist in A- und B-Plot oder vielleicht sogar noch mehr, da hast du einfach, ich will jetzt nicht sagen, du hast mehr Zeit, weil es ja immer drauf ankommt, dass jede Szene ihre Bewandtnis hat, aber du hast in dem Sinne mehr Zeit, als dass du verschiedene, wie soll ich sagen, du hast unterschiedliche Tische mit hungrigen Gästen und du musst jedem was zum Essen hinstellen und bei der Kurzgeschichte hast du halt, keine Ahnung, ein Sushi-Restaurant in der Tokioter U-Bahn, wo du nur einen Sitz drin hast und da musst du halt das beste Sushi rausballern und kannst dich halt nur auf diesen und musst dich nur auf diesen einen Gast konzentrieren und dadurch kannst du halt das beste Sushi machen für diesen einen Gast, wie du eben nur kannst.
Das war ja mal ein geiler Vergleich. wir haben hier stehen, Show Don't Tell ist noch essentieller.
Oh je, ich höre sie aufschreien da draußen, ich höre sie schreien.
Bevor der Maxi dazu was sagt, wollte ich nur kurz was zeigen. Ich habe hier noch liegen Edgar Allan Poe, Band 1 von Unheimliche und Fantastische Geschichten. Ich habe alle drei Bände von dieser Ausgabe von den Edgar Allan Poe Geschichten, was ja auch eben Kurzgeschichten sind.
Wie heißt das?
Das heißt Unheimliche und Fantastische Geschichten. Ich kenne nicht alle Geschichten, ich kenne viele und ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie es mit Show Don't Tell hier ist, aber diese Geschichten, die leben ja auch wahnsinnig von ihrer Atmosphäre und zwischen das, was in den Leuten passiert, was zwischen den Zeilen passiert. Und ja, finde ich Hat er gut gemacht. Hat er gute Kurzgeschichten geschrieben, der Mann.
Ja. Danke, Herr Po. Ich hoffe, er wird berühmt.
Newcomer.
Der Punkt ist halt einfach, also wenn man mal jetzt Martin ganz genau drüber nachdenkt, dann brauchst du theoretisch, ich spreche jetzt nur theoretisch und vielleicht auch ein bisschen hyperbolisch, brauchst du keinen Tell in der Kurzgeschichte, weil Tell ist im Prinzip ja ein Stilmittel, um, wie soll ich sagen, eine Zeit zu überbrücken. Und wenn du jetzt eine Kurzgeschichte hast, die vielleicht über eine Woche geht und du willst Zeit überbrücken, weil etwas an Tag 1 passiert und etwas an Tag 5, dann geht es natürlich schon. Aber indem du Tell verwendest und die lesende Person so ein bisschen vom Text emanzipierst und abschottest, hat die Kurzgeschichte am Ende weniger Durchschlagskraft, weil die soll ja wie ein Espresso wirken und Tell ist wie Wasser auf ein Espresso drauf. So, du kannst auch in Show viel mehr Subtext für die Charaktere unterbringen, weil du das gar nicht ausschreiben musst, was da passiert. Weil eine Kurzgeschichte ist ja schon auch ein bisschen dazu da, um, wie soll ich sagen, ein bisschen was von dir reinzupacken, ein bisschen in Anführungszeichen vielleicht mitzudenken. Und das erlaubt Show eben wesentlich mehr, weil es, wie soll ich sagen, die Seitenränder offen lässt, sozusagen. Also du hast einen fokussierten Blick auf das, was passiert. Und in deinem peripheren Sichtfeld passieren halt die Sachen, die du reininterpretierst. Und das erlaubt Show wesentlich mehr als Tell.
Kommt dem der Spannung und dem Pacing dann natürlich auch wieder zugute, yes. Weil da muss eine Sache nach der anderen passieren. In einem Roman kann man sich mal Zeit nehmen, keine Ahnung, kurz auszuschweifen, weil man einen Witz erzählen möchte. Ja. Und dann weicht man so von der Handlung ab, erzählt seinen Witz. Kannst dich hier nicht machen, plötzlich was anderes erzählen, sondern du musst da bleiben, wo du bist und direkt weitergehen.
Vor allem das Pacing ist halt wichtig. Ich glaube aber, dass wenn jetzt jemand da draußen einen Roman schreiben will, und möchte vielleicht vorher mal eine Kurzgeschichte schreiben oder so, ist das eine gute Übung, das Pacing zu üben, weil Pacing ist so, das ist gar nicht so leicht unterzukriegen, weil Pacing heißt im Grunde ja nur, wie schnell schreitet die Geschichte voran. Und dadurch, dass eine Kurzgeschichte so kondensiert ist, muss das Pacing halt einfach passen. Da kann nicht viel am Anfang passieren und viel am Ende und in der Mitte meandert's halt rum, sondern es muss konstant ein hohes, gutes Pacing haben. Und das ist bei einem Roman auch der Fall, im besten Fall, aber viel schwieriger umzusetzen, weil das Pacing auf 300 Seiten zu halten ist wesentlich schwieriger als bei einer Kurzgeschichte. Also wenn ihr Romane schreiben wollt, probiert es mal mit einer Kurzgeschichte, wenn ihr Probleme mit dem Pacing habt.
Und wenn ihr Probleme mit dem Schluss habt, können wir euch sagen, der muss sitzen, erstmal Druck machen an alle, die eine Kurzgeschichte schreiben wollen. und der muss gut pointiert sein. Ja,
damit du kannst ruhig vorlesen, was da noch drinsteht, was ich da reingeschrieben habe.
Ja, ich will mich nicht selbst loben.
Ich habe dich ja gelobt, ich habe es ja reingeschrieben.
Am Ende muss klar sein, quasi, was die große Frage ist und sie muss nicht unbedingt beantwortet werden. Mhm. Es kann ruhig in euch arbeiten, aber es muss klar sein, worüber ihr nachdenken sollt. Weil wenn da irgendwas steht und ihr denkst, so, keine Ahnung, trifft mich nicht, dann war das Ende vielleicht, also dann habt ihr, wenn der Leser, die Lesenden sagen, naja, keine Ahnung, was ist die Frage, dann müsst ihr nochmal drüber lesen und gehen, okay, habe ich vielleicht die Frage falsch gestellt.
Ja. Ja, das ist auch so ein bisschen auch unterschiedlich bei Kurzgeschichten. Bei Romanen ist es manchmal so, dass sich vielleicht diese Kernaussage oder das zentrale Thema sich später erst rauskristallisiert. Das habe ich bei meinen Polis-Chroniken zum Beispiel ganz lang gehabt, dass ich nicht genau wusste, was denn eigentlich das zentrale Thema ist, bis sich das später rauskristallisiert hat, nämlich Gerechtigkeit und Selbstgerechtigkeit. Und bei der Kurzgeschichte machst du es ja quasi andersrum. Du hast quasi einen Kerngedanken und um diesen Kerngedanken herum strickst du eine Kurzgeschichte. Und wenn dann halt dieses Ende knallt und passt, dann setzt du halt quasi ein Ausrufezeichen drunter. Und jetzt lese ich halt vor, das, was hier im Ding steht, im Skript. Und darin ist Martin extrem gut. Das sieht man, wenn man deine Kurzgeschichte liest. Wie heißt's? Das erste Mal vergisst man nicht. Da wirst du bis zum letzten Satz wirst du rausgeätscht. Und dann kommt erst der eigentliche Twist, der die ganze Geschichte auf den Kopf stellt. Und das musst du halt irgendwie schaffen, ohne dich vorher zu verraten. Und gleichzeitig aber auch die Geschichte so zweideutig zu schreiben, dass du sie zweimal lesen kannst, weil sie jedes Mal eine andere Lesart hat.
Das war übrigens eine Herausforderung, dass es nicht plötzlich so edgy wird und so wie soll ich sagen, zu gewollt. Mhm. Und so, dass man nach dem dritten Mal schon checkt, dass es halt nicht aufgesetzt ist, dass man dann plötzlich checkt, mhm. so widerspricht, könnte auch was anderes meinen. Ja. Das war schon wild. Ich habe ja auch noch ein paar andere Kurzgeschichten geschrieben und aufgenommen, wobei ich sagen würde, bei mir war jetzt auf jeden Fall ein Lernprozess da. Klickt doch gerne mal bei Spotify und sucht Lull Storytime. Hin und wieder habe ich ein paar nette Sprüche da auch schon gedroppt. Ja, keine Ahnung, mir macht es Spaß, das so, wie soll ich sagen, auf etwas hinzuarbeiten, auf diese eine Sache und dann die Bombe platzen zu lassen. Mhm. Das mache ich dann in der nächsten Kurzgeschichte für die nächste kurze Anthologie auch, dass es dann eben einen Moment geben soll, wo was passiert, wo eben dieser künstlerische Twist dann passiert, aber das machen wir dann im dritten Teil dieser Folge. Und ja, keine Ahnung, vielleicht kommt es aus dem Marketing, wo man wie auch oft in Kürze Messages vermitteln muss. Kann man üben.
Ja, das stimmt vor allem. Aber du bist halt auch ein Typ, wenn man dich kennt, du bist sehr, im Englischen würde man sagen, sehr witty. Du bist sehr auf diese Pointe, ne, wenn du so Punchlines raushaust, du bist sehr auf diese Pointe bedacht. Und dadurch schreibst du diese Kurzgeschichten auch so wahnsinnig gut, weil die im Prinzip einfach nur eine ganz lange Punchline sind.
Ich glaube, das ist aber auch irgendwas, das ist doch so was Deutsches. Ich glaube, das ist so das, was die Deutschen lieben, wenn etwas so, ich glaube, so, keine Ahnung, amerikanischer oder britischer Humor ist oft einfach doof, einfach drauf. Und bei den Deutschen muss es immer so sein, so, da muss jetzt was Intellektuelles kommen, mit einem großen Gedanken dahinter. Ja.
Deswegen bin ich schon ziemlich gespannt auf deine kommende Kurzgeschichte, für unsere kommende Kurzgeschichten-Anthologie, weil die werde ich, lekturieren, habe ich Bock drauf.
Wobei das ja Horror wird, also ich weiß nicht, wie sehr umso man besser. Da. Ja.
Naja, freilich, ja. Gerade bei Horror kannst du irgendwas total Groteskes machen, wo du am Ende einen total grotesken Twist hast, den du. Also du kannst ja noch weiter ausholen, sozusagen, als okay, ich habe jetzt hier eine zweideutige Kurzgeschichte, wo es um Sex, also das erste Mal geht und einen Mord. Das ist ja jetzt relativ, wie soll ich sagen, irdisch. Aber dadurch, dass du Horror hast, kannst du ja komplett deinen Hirnkasten aufmachen und kannst einen komplett kranken Twist rausziehen, wenn du es schaffst, den vorher in die Geschichte unterzubringen. Deswegen, das ist quasi Martin Punchline on Steroids.
Ja, ich habe ja eigentlich immer gern einen Witz mit drin, ne? Und das geht ja da nicht.
Weil freilich, klar kannst du einen Witz reinbringen.
Ja, da muss man, finde ich, schon aufpassen, wie, weil ja. Sonst, wenn er, keine Ahnung, wenn es zu klamaukig wird oder zu hau drauf, dann geht der Horror flöten, weil dann fühlst du dich zu sicher.
Ja, wobei dieses sich zu sicher fühlen vielleicht gar nicht schlecht ist, weil ich spreche immer von der Pendelbewegung. Und das gilt ja quasi für alles. Also wenn du mit deinen Charakteren heulen willst, musst du mit ihnen lachen können. Und wenn du halt irgendwie wenn du es schaffst, das Pendel so weit in Richtung Klamauk schwingen zu lassen, jetzt mal spitz gesagt, dass irgendwann die Stelle kommt, wo die Leser sagen, oh shit, wo halt so richtig der Punch reinkommt, weil sie gerade eigentlich eine gute Zeit haben und dann kippt das andere komplett, dann hast du halt eine maximal hohe Fallhöhe. Also man kann schon theoretisch ziemlich klamaukig werden, ohne diesen Horrorkern zu verraten, weil komisch oder so kann es ja immer noch sein. Ich glaube schon, dass wenn du den Humor da reinbringst und das auf einmal ganz, ganz böse in die andere Richtung geht, dass das richtig, richtig gut werden kann.
Da habe ich jetzt Bock drauf. Ja, doch, Challenge accepted. Der Stephen King zum Beispiel, der kann das gut. Der macht den Leuten eine gute Zeit, um ihnen dann am Ende vom Kapitel zu sagen, so edgy badge, nichts gibt's. Bei Friedhof der Kuscheltiere macht er das, dass er den, ich weiß den Namen nicht mehr, da spielt der Vater mit dem Sohn und die haben echt den besten Tag ihres Lebens. Und dann hört das Kapitel damit auf, dass der Sohn vors Auto rennt.
Ja.
Und du denkst dir, what the fuck, hör schon. Oder bei Needful Things, da sprechen zwei Nachbarinnen miteinander, sind eine Kaffeeklatsch, die eine kommt, die besuchen und halt ne, freuen sich. Und die eine sagt, glaube ich, noch so, dass sie sich freut, dass sie halt so eine gute Freundin hat oder sowas. Und dann hört das Kapitel damit auf, so das war das letzte Mal, dass sie sich unterhalten haben. Und du denkst dir so, boah, was? Ne, wie kann das sein? Genau, wollte ich noch erwähnen. Und ich wollte auch noch erwähnen, weg von mir, du hast es schon angesprochen, dieses zentrale Thema bei den Kurzgeschichten, dass man sich sozusagen diesem Thema beugen soll, weil Man liest ja auch gerne in Socials, dass sich Leute hinsetzen und einfach drauf losschreiben und sagen, so, ich weiß noch gar nicht, wo es hingehen soll. Nee, quasi dieses Buch ist meine Reise. Das gibt es über die Kurzgeschichte nicht. Da, ich glaube, keiner hockt sich hin und schreibt eine Kurzgeschichte und sagt, ich weiß nicht über was. Weil allein schon durch dieses geframte Kurzgeschichte hast du ja schon einen Plan, irgendeinen Grund, warum es eine Kurzgeschichte ist. Ja. Und du hast bestimmt ein Thema und deswegen versuchst du dieses Thema in diese Kürze zu packen. Da würde das nicht mit einfach drauf losschreiben funktionieren, meine ich.
Da müssten wir jetzt theoretisch die Fanny fragen, weil die ist ja selbst ausgewiesene Panzerin, die macht ja quasi alles aus dem Gefühl raus. Die hat aber auch die Erfahrung dazu, das zu tun. Und die hat auch schon die Kurzgeschichte von ihr im Nexus, ist, glaube ich, auch was zurückgeht auf halt ein Thema, das sie selbst betrifft. Und da musst du dir quasi vorab Gedanken machen. Okay, wenn das jetzt ein Thema ist, mit dem ich Erfahrung habe, über das ich schreiben will, vielleicht irgendwas Emotionales, was ich verarbeitet habe, dann muss halt vorher klar sein, was das ist. Da kannst du nicht drauf losschreiben. Das kann man machen bei einem Roman, wo man sich selbst und seine Gedanken und Emotionen und vielleicht auch Probleme reinpackt und dann halt im Laufe der Zeit auf dieses Thema kommt. Aber in der Kurzgeschichte muss es genau umgedreht sein.
Kill Your Darlings gibt's auch hier. Ne, übers Knie gebrochen kann man sagen, je knapper, desto besser. Aber das haben wir ja vorhin schon eigentlich zu Genüge eruiert, hätte ich gesagt. Selbstzweck ist ja auch ein großer Begriff. Gilt hier noch mehr als beim Roman. Ja. Selbstzweck muss raus.
Das wollte ich auch sagen. Also die Darlings sollten hier noch härter gekillt werden, wenn man welche hat in der Kurzgeschichte, weil da ist jede Ablenkung schlecht sozusagen. Also konzentriert euch am besten auf diese eine zentrale Storyline, trimmt alles Fett weg, das es gibt, so dass noch das Fleisch übrig bleibt, damit die Geschichte so köstlich wird, wie sie eben nur kann. Und dieses Konzentrieren auf eine einzige Storyline heißt nicht, dass man jetzt, wie soll ich sagen, Ideen zu der Kernaussage weglässt, sondern dass man diese Idee halt quasi in die Hauptstoryline reinpackt. Man muss es halt irgendwie so schaffen, dass man das zentrale Thema auf unterschiedliche Art und Weisen eruiert, damit sich das halt irgendwie, wie soll ich sagen, voll anfühlt, rund anfühlt. So würde ich das sagen.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, so ja, aber wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, keine Ahnung, Fantasy geframed oder ich möchte eine Sci-Fi-Welt beschreiben etc., kann man machen, dann muss das aber nebenbei passieren. Ihr habt keine Zeit, eure Welt zu erklären. Wenn eure Figur also ein futuristisches Handy habt, dann sagt ihr einfach, dass eure Figur eben einen Anruf entgegennimmt mit eurem XY9300 und schon wird allein aus diesem seltsamen Namen klar, okay, das muss irgendwas Neues sein, was Großes. Und wenn er dann geht, dann taucht das Hologramm von Gesprächspartner XY auf. Und dann wissen wir, ah ja, Sci-Fi, also viel subtiler und im Geschehen muss das passieren und dann funktioniert es auch. Oder wenn es eine Fantasy-Welt ist, dann spricht halt ein Ork oder so, ne? So nebenbei kurz erläutern, ah ja, es spricht jene Figur, die ist aus berühmten, nee, anders.
Du kannst ja sagen, wenn es ein Ork ist, dass zum Beispiel der linke Hauer von Garrosh ist abgebrochen und deswegen spuckt er immer beim Sprechen. Irgendwie sowas, irgendwie so eine Note reinbringen, dass klar ist, okay, dieser Garrosh ist jetzt ein Name, den habe ich jetzt ins Hirn geschossen.
Name für dich.
Der ist also kein Mensch, sondern er ist wohl irgendeine Art von Ork. Und wenn du dann halt klar machst, keine Ahnung, Saruman hat sie gezwungen, nach Gondor zu marschieren und sie haben da gar keinen Bock drauf, dann ist auch klar, okay, es ist jetzt vielleicht eine Kurzgeschichte in der Herr der Ringe-Welt, wir sind bei den Orks, es ist sofort ein Setting da, da sind zwei Orks vielleicht in der Armee, die gar keinen Bock haben und schon hast du das gesettelt, da brauchst du gar kein Infodumping und eine Exposition. Eben durch dieses Show zeigst du, was Phase ist. Und das funktioniert mit Sci-Fi, mit Fantasy, mit quasi allem.
Und jetzt lobt der Max mich im Skript wieder beim nächsten Punkt, deswegen übergebe ich den auch gleich wieder. Aber es hatten wir eigentlich auch schon so ähnlich.
Ja, wir haben eben gesagt, der Schluss muss sitzen wie ein Nadelstich und eine Kurzgeschichte wirkt länger und auch intensiver, je pointierter der Schluss ist. Ich habe geschrieben, make it or break it. gute Beispiele sind eben Martins Das erste Mal vergisst man nicht oder Eliza Winters Lost Voice, das ist auch in Between Cracks drin. Da geht's, Achtung, Spoiler, um zwei Roboter und der eine ist so eine, wie soll ich sagen, so zwei, die Roboter leben in einer Postapokalypse, wo es nur noch Roboter gibt und der eine ist halt so ein Hilfsroboter. Ne, der hilft den Leuten, der hat früher, wie ist denn das? Ich glaube, der hat in
Altenpfleger war er.
Ja, genau, Altenpfleger hat in der Pflege gearbeitet und er will dem anderen Roboter, den er trifft, der irgendwie total kaputt ist und total, also körperlich kaputt und sein Geist in Anführungszeichen auch kaputt, will ihm helfen. Und dann ist halt quasi der letzte Satz, wie halt, nachdem der gute Roboter dachte, er hat dem schlechten Roboter geholfen und hat ihn geheilt, springt der schlechte Roboter halt einfach aus einem Hochhaus, von einem Hochhaus runter, wo du denkst, was zur Hölle, Bruder?
Das fand ich krass, das fand ich wild, das Ende.
Und das ist so, das ist genauso wie bei dir. Es muss jetzt natürlich nicht immer auf den letzten Satz hinauslaufen, ne? Das ist so ein bisschen, wenn man so eine Geschichte erzählen will, die eine Doppeldeutigkeit hat wie du, oder sowas hat wie das von der Eliza Winters, die das Ganze dann quasi auf den Kopf dreht, so von wegen, haha, die ganze Reise war umsonst gewesen. Dann kannst du das machen, aber der Schluss kann ja auch ein Absatz sein oder eine eigene Szene oder so. Solange es zusammenpasst. Also es muss nicht auf den letzten Satz hinauslaufen.
Das gültet, was jetzt kommt, gültet für alles, was man schreibt. Traut euren Lesenden etwas zu. Die checken viel mehr, als ihr denkt, weil jeder, der schreibt, hat ja auch bestimmt mal was gelesen. Ne? Und auch wir sind Leser und auch wir verstehen viel, was uns Autoren oder Autorinnen sagen wollen. Und wenn ihr euch denkt, so, das ist jetzt zu kompliziert, ich erkläre vielleicht den Witz doch, damit man ihn versteht, müsst ihr nicht unbedingt, sondern traut den Leuten was zu. Oder, Maxi, wie würdest du sagen?
Ja, man kann den Leuten was zutrauen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so eine Typsache. Ich zum Beispiel, ich traue meinen Lesenden in einem Roman mehr zu als in der Kurzgeschichte. In der Kurzgeschichte mache ich durch Show oder so meinen Punkt schon klar. Also ich mag das, da das zentrale Thema wirklich, wie soll ich sagen, auf ein Silbertablett zu packen, damit es auch wirklich jeder checkt und die Nuancen sind dann halt vielleicht Sachen, die man reininterpretieren kann. Aber auch das ist, wie man will, solange es halt irgendwie homogen zusammenpasst.
Jetzt haben wir Tipps und Tricks für euch. Jetzt plaudern wir aus dem Nähkästchen, was passiert in unseren Köpfen, wenn wir Kurzgeschichten angehen. Nochmal kurz zum Festhalten, also wirklich Kurzgeschichten. In der Kürze liegt die Würze. Ihr habt ein Thema und darum geht es. Und es geht darum, dieses Thema zu vermitteln, zu kommunizieren und nicht um den heißen Brei zu quatschen. Ganz salopp ausgedrückt. Und eine Kurzgeschichte hat nicht viel Zeit für Worldbuilding, deswegen muss das viel subtiler passieren. Ihr müsst den Leuten direkt klar machen, wo sie sind, ohne irgendwie anzufangen, die Häuser zu beschreiben oder ähnliches, sondern halt wirklich so zwischen den Zeilen verpacken und deswegen den Leuten auch was zutrauen, die eure Geschichten lesen.
Das hast du gut zusammengefasst. Wir kommen jetzt zum dritten Teil, wo wir Tipps und Tricks geben, wie wir unsere Kurzgeschichten haben oder schreiben werden, wie wir das angehen, wie wir was gemacht haben, damit ihr ein bisschen Insight bekommt. Und dann könnt ihr, falls ihr unsere Kurzgeschichten gelesen habt oder plant, sie zu lesen, das so ein bisschen im Hinterkopf behalten und euch da selbst was rausziehen und was mitnehmen. Mein erster Tipp ist, dass Kurzgeschichten gar nicht so sehr einen äußeren Konflikt haben müssen, sondern sie können auch auf einen inneren Konflikt einer Figur ausgelegt sein. Also es muss jetzt nicht, keine Ahnung, wie um bei dieser Kurzgeschichte Lost Voice zu bleiben, der Konflikt muss nicht sein, die Welt ist untergegangen und ein Roboter hilft dem anderen, was jetzt ein sehr äußerlicher Konflikt ist. Da steckt auch was Inneres drin, aber es ist nicht der Motor. Es kann auch einfach um das Problem oder einer Figur gehen oder den Konflikt, den eine Figur mit sich selbst austrägt. Also die Spielmacherin aus Nexus, Bar am Ende der Zeit, ist eine Protagonistin, die im Grunde genommen eigentlich kein äußeres Problem hat, keinen Konflikt hat, aber sie hat ein Problem mit sich selbst. Und da geht es um emotionale Wahrheiten, um Verdrängung, um, wie soll ich sagen, so Ersatzgefühle, um was Negatives zu verdrängen. Und das kann auch ein ganz starker Motor sein. Das ist halt dann sehr zentriert auf eine Figur, wo sämtliche Sachen, die passieren, dann halt durch ihr emotionales Kostüm gefärbt ist.
Was ich dazu auch ein bisschen sagen kann, also diese Konflikte, ne, Ich bin ein großer Fan von A, denken lassen und B, die Wahrheit sein. Ne? Mhm. Und dann stellt sich die Frage bei mir, wenn ich solche Geschichten angehe, was lenkt also von A ab? Und es gibt eine Kurzgeschichte, die habe ich in der Schulzeit kennengelernt und die hat mich geprägt, die finde ich super. Hat auch ein wichtiges Thema, Rassismus, und zwar Spaghetti für zwei. Sagt die dir was?
Spaghetti für zwei? Also ich könnte schwören, dass ich das vielleicht schon mal gehört habe, aber ich wüsste jetzt nicht von wem oder um was das geht.
Ich finde, das ist eine wirklich hervorragende Kurzgeschichte von Federica Di Cesco, eine schweizerische Schriftstellerin. Und lest die mal und ihr werdet feststellen, alles, was wir euch hier erzählt haben, mit Kürze, Pacing, Moral etc., passiert in dieser Kurzgeschichte. Ich fasse mal kurz zusammen, wenn ich die Zeit habe, Maxe.
Ja.
Oder ich lese Zeit vielleicht einfach, von Wikipedia. Nee, warte, ich versuche es einfach aus dem Gedächtnis.
Ist oder schon länger her. Du liest die Kurzgeschichte einfach vor.
Oder ich lese sie einfach vor. Im Grunde genommen geht es darum, um einen Schüler namens Heinz, so ein bisschen ein Hau drauf, der auch eine starke Meinung hat, die rechte Tendenzen hat. Und dann hockt er sich mal hin in so einem, oh Gott, was ist in so einem Bistro, sage ich jetzt mal, weil der Bus irgendwie, glaube ich, immer doof gefahren ist. Und dann musste er immer die Zeit in diesem Bistro überbrücken, bis er heimfahren konnte. Und da hat er sich, lass mich lügen, eine Suppe bestellt. Und dann sitzt er so da mit seiner Suppe. Und wieso ist er aufgestanden? Ich glaube, der musste aufs Klo. War halt auf jeden Fall mal kurz weg. Und dann kommt er wieder. Und dann sitzt da ein, lass mich lügen, ich glaube ein Schwarzer, vor dieser Suppe eben und löffelt die. Und der geht dann da halt so hin. Und sagt aber nichts, und dann essen sie die so quasi, ne, schaut ihn böse an, versucht ihm durch Blicke deutlich zu machen, so ist voll meine Suppe, und isst mit ihm diese Suppe. Und dann zerlegt er halt sozusagen diesen inneren Konflikt mit sich aus und schimpft über den und was der soll, dass er seine Suppe ist. Und nachdem die Suppe gegessen haben, steht eben der andere auf und holt Spaghetti in den Teller und stellt ihn vor beide hin. Und der Heinz denkt sich so, ja, jetzt hast du von meiner Suppe gegessen, jetzt esse ich quasi von deinen Spaghetti, ne? Hol mir, was mir zusteht. Und der Schwarze sagt halt nichts, lässt es einfach zu. Und der Heinz denkt die ganze Zeit, dass er im Recht ist. Und dann stellt sich heraus plötzlich, der Heinz sitzt am falschen Tisch, seine Suppe wird am Nebentisch die ganze Zeit schon kalt. Und eigentlich ist er der Böse in der Story.
okay.
Und da wurde uns eben, ne, hier A erzählt und B war die Wahrheit. Wir denken die ganze Zeit, warum isst denn der Schwarze seine Suppe, ne? Und sind halt beim wütenden Heinz und plötzlich stellt sich heraus, durch seine Vorurteile und sowas war er geblendet und hat uns eben auch geblendet. Mhm. Und eigentlich liegt der Fehler bei ihm. Und das wird halt richtig schön kurz und knapp erzählt. Die Moral kommt auf jeden Fall durch. Und ja, spricht ein gesellschaftliches Thema an und ich finde es halt ist einfach wirklich gut erzählt. Und das ist ein, finde ich, super Beispiel, wenn man jemandem eine Kurzgeschichte zeigen möchte, worauf es bei dieser Kunstform eben angeht. Und das ist halt eben dieses, ne, wie soll man sagen, fast schon ein bisschen unzuverlässiger Erzähler, was ich auch habe bei Das erste Mal vergisst man nicht, wobei der nicht ganz so unzuverlässig ist, sondern er verschweigt halt nur was. Aber das ist, finde ich, wenn man so Kurzgeschichten üben möchte, so ein Kniff, den man mal ausprobieren kann.
Ja, ist jetzt kein Muss für eine Kurzgeschichte, aber ja, es ist gut. Was diese Kurzgeschichte jetzt auch beweist, und das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, ist, dass in Kurzgeschichten manchmal gar nichts Weltbewegendes passieren muss, sondern halt einfach nur ein Typ, der einer Verwechslung aufsitzt und quasi, da essen einfach nur zwei Suppe und Spaghetti, und das kann schon die ganze Kurzgeschichte sein, wenn es denn diesen Punkt absolut klar macht oder dieses Stilmittel, das Red Herrings, wie du es jetzt beschrieben hast, einfach so krass in den Vordergrund rückt, dass im Prinzip egal ist, was passiert, solange es in die Kernaussage reinspielt.
Ja, also gönnt euch hier, heißt es auch so, Spaghetti für zwei. Vielleicht erinnert sich der eine.
Shownotes, wenn ich es finde.
Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch aus der Schule. Daran schreibt es uns in die Kommentare. hat euch eure Analyse damals Spaß gemacht zu der Geschichte oder nicht?
Ich habe mir aufgeschrieben, man darf sich auch nicht zu schade sein, Dinge gnadenlos rauszukürzen oder aber eine Geschichte grundlegend zu verändern, um halt diesen Kerngedanken noch weiter zu verstärken. Ich habe zum Beispiel in dieser besagten kommenden Kurzgeschichtenanthologie bei uns wird es um die Todsünden gehen und ich habe die Todsünde Wut und ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben, wo Wut in verschiedenen Art und Weisen das zentrale Thema spielt und das habe ich, die habe ich runtergeschrieben, war ich recht zufrieden, habe ich dann der Fanny gezeigt, hallo Fanny, und die hatte dann die Idee, diese Kurzgeschichte so zu verändern, dass da diese Metaebene reinkommt, wie ich eben erzählt habe. Das ist ein Experiment. Es gibt zweimal so ein Auszug, wie das Experiment verläuft und zum Schluss eine Pressemitteilung über einen Chip, den Leute eingesetzt bekommen, wo sie dann Gefühle teilen können, was natürlich bei diesem Experiment nach hinten losgegangen ist. Das ist keine sehr positive Kurzgeschichte. Aber das hat dann eben nochmal so einen zynischen Punch hinten nach dem Ende, in dem ich halt wirklich eine Pressemitteilung geschrieben habe, so, ah ja, das kommt ja nichts auf den Markt, kostet im Monat so und so viel Geld und so, und das gibt dem Ganzen halt nochmal so einen zynischen Sing, sagt man im Englischen. Und das, auf die Idee bin ich aber nur gekommen, weil die Fanny eben diese Idee hatte, und dazu musste ich diese Geschichte natürlich nicht komplett umschreiben, aber ich musste das halt irgendwie einfügen. Und Kurzgeschichten sind so ein Ding, die verzeihen einem nichts. Ne, bei einem Roman, keine Ahnung, wenn du da mal jetzt irgendwo dir ein bisschen mehr Zeit lässt, dann ist es am Ende nicht so tragisch. Aber bei einer Kurzgeschichte muss jeder Hammerschlag sitzen. Und deswegen nehmt euch die Zeit, holt euch Feedback von Leuten, die wissen, wie Kurzgeschichten funktionieren. Gerne auch bei uns auf unserem Lektorat Plus 3 Server auf Discord. Packe ich in die Shownotes. Und zusammen kann man da eine richtig, richtig gute Geschichte schreiben, weil man oft sehr in seinem Kopf drin ist und andere nochmal ganz andere Ideen haben, um vielleicht die Kernaussage zu unterstreichen.
Ich würde gerne auf die Sache mit der Idee eingehen, die du gesagt hast, dass du so auf die Idee gekommen bist durch die Fanny. Bei der nächsten Anthologie, ich weiß gar nicht, ob ich es verraten soll, haben wir Lose gezogen, wer welche Todsünde kriegt und welches Genre. Oh Gott, bei mir ist es die Todsünde, na, sag's mir.
Ich kann's dir nicht sagen.
Nicht Faulheit, sondern
Trägheit?
Trägheit, genau. Und kosmischer Horror. Und das versuche ich im Einklang zu bringen. Und bei mir ist es jetzt so, das ist ein schwerer Tipp. Das ist nicht wirklich ein Tipp. Aber ich versuche euch mal zu erklären. Ich glaube, das habe ich auch schon in anderen Folgen zu erzählen, wie bei mir so die Ideen, diese Twists auftauchen. Und bei mir ist es oft so, wenn ich anfange über solche Themen, es heißt, ich soll eine Geschichte schreiben. Ich habe so einen Rahmen vorgegeben, wie bei Nexus, wie bei Between Cricks, irgendwas Unmenschliches, dann schießt mein Gehirn einfach los. Ich habe einfach plötzlich was. Das ist zwar noch nicht fertig, nicht perfekt, aber es ist so dieser Twist, dieser so, man denkt, es ist A, aber eigentlich ist B. Und das werde ich jetzt bei eben dieser Kurzgeschichte nicht hinkriegen. Das wird ein bisschen anders laufen, aber auch da hatte ich sofort eine Idee. Ich spoilere mal so viel, Trägheit, KI ist ein großes Thema, ist ein modernes Thema, hatte ich irgendwie im Kopf und ich dachte mir so, ah, das könnte man doch verbinden, weil da kommuniziert man ja mit irgendwas, mit einer Entität, die man nicht sieht. Einer gibt einem Antworten. Und dann hat sich, jetzt verrate ich den Twist nicht, aber hat sich mir schon sofort im Kopf was ersponnen, der Typ wird irgendwas machen müssen, weil es ihm die KI diktiert. Und dann hatte ich plötzlich diese Idee und jetzt geht es darum, sozusagen die Kurzgeschichte mit Leben zu füllen, um dann eben zu diesem Twist zu kommen, den ich schon habe. Den Rest habe ich noch nicht. Und deswegen mache ich es jetzt bei Kurzgeschichten immer so, weil ich schreibe ja parallel noch eine eigene Anthologie über zwei Zauberer. Und da plotte ich wirklich durch. Da habe ich auch den Twist, das Größere, wie sich das Problem löst. Und das ist jetzt ein Luxustipp, aber ich arbeite sehr gut damit. Und dann komme ich auch gleich zu einem zweiten wirklich wichtigen Tipp. Ich habe links auf dem linken Bildschirm habe ich ein Bild, habe ich mir wie heißt es, zusammengestellt, der Plot. Dann habe ich meine Schiene und rechts schreibe ich. Und wenn ich dann immer an Punkt X komme und nicht weiß, so wie geht's weiter, schaue ich nach links. Ah ja. Das muss jetzt passieren und tipp hier dann weiter. Das klingt so doof, aber das ist echt hilfreich, um nicht auf der Strecke zu bleiben, sondern halt so seiner Schiene zu folgen, um eben das zu sagen, was ich sagen möchte. Also nicht einfach drauf lospensen bei der Kurzgeschichte, haben wir vorhin schon gesagt. Und was auch sehr hilft, ist, ich schreibe jeden Sonntag eine Stunde mittlerweile, oder was heißt eine Stunde, ich sage entweder eine Stunde und eine bestimmte Anzahl an Worten oder zum Punkt X muss ich kommen. Und auch hier gilt diese Routine, die müsst ihr euch schaffen, weil wenn ihr euch jedes Mal hinsetzt und neu drüber nachdenkt oder neu reinfühlen müsst, dann kommt ihr nie zum Ende, weil ihr anders drauf seid als vor einem Monat und plötzlich gefällt euch alles nicht mehr und ihr müsst euch wie immer wieder neu reindenken und dieses reinfühlen und es frisst so viel Zeit, weil ihr dann hinterfragt, ob das, was ihr bis dahin geschrieben habt, eigentlich noch gut ist. Und eigentlich ist es das, aber ihr fühlt es gerade nicht, weil ihr keine Ahnung habt, was da passiert ist in eurem Kopf. Also auch da bei den Kurzgeschichten dranbleiben. Und nicht unterschätzen, so, ja, nur weil sie kürzer ist, schreibe ich sie schneller runter, weil du musst echt wirklich gezielt nach Worten suchen und so, gehst da ganz anders an die Sache als an einem Roman. Deswegen auch hier Routine und dranbleiben.
Ja. Das mit deinem, was du eben gesagt hast, du hast rechts so eine Art Fahrplan und links schreibst du drauf los. Das habe ich tatsächlich bei der Kurzgeschichte auch so gemacht. Das war so, okay, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das will ich, dass passiert. Und dann habe ich tatsächlich so gemacht, dass ich die ersten drei Punkte komplett gestrichen habe, damit ich wirklich in medias res reinsteige, weil ich mir denke, okay, ich brauche die eigentlich gar nicht und kann direkt mit Punkt 4 einsteigen. Das ist tatsächlich ein guter Tipp. Vielleicht ist der Tipp auch einfach, sich einen Plan zu machen und dann zu gucken, was man von diesem Plan tatsächlich wegstreichen kann, um auf den Kern zu kommen sozusagen.
Ja, ihr braucht auch keine zwei Bildschirme, ihr könnt es euch auch auf dem Blog schreiben, die verschiedenen Plotpoints oder so, aber ich mache es halt hier am Laptop und rechts am Bildschirm. Das finde ich gut, weil dann hast du es einmal festgehalten, einmal komplett durchdenken, das ist schon die halbe Miete. John Grisham hat gesagt, wenn du alles so weit vorgeplottet hast, wie es geht, dann brauchst du es hier nur noch runterschreiben. So ungefähr hat er es gesagt.
Ich habe auch jetzt, wo du es eben erzählt hast, da sind mir auch so viele Ideen ins Hirn geschossen, wo ich mir denke, okay, wie man diese Hauptfigur vielleicht noch zeichnen könnte, damit du in dieses KI-Ding und fremdbestimmt rein spielen kannst, weil Fremdbestimmung ist ja da das große Thema sozusagen, wenn die KI ihm was sagt. Und das ist ja so ein Thema, das kann man auch auf verschiedene Arten und Weisen irgendwie aufgreifen. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was du da ablieferst.
Ich auch. Ich habe mir als Ziel gesetzt, Ende Juli will ich fertig sein. Ich habe sie auch schon mehr oder weniger durchgeplottet. Die Schreibgruppe weiß Bescheid. Plan steht. Jetzt muss ich das nur noch vernünftig mit Leben füllen.
Nur noch runterschreiben.
Nur noch runterschreiben. Aber das Runterschreiben ist echt... ich weiß gar nicht, was... Doch, das Runterschreiben ist, finde ich, immer das Schwierigste. So die Ideen, die sprießen und man denkt sich, oh, das mache ich und dann werde ich das sagen und dann soll das passieren und dann am Ende explodiert alles in den Köpfen der Lesenden und dann hockt man da am Laptop und denkt sich so, wie leite ich denn da jetzt über?
Kenne ich absolut. Mir geht's ganz genauso. Voll die krassen Ideen und man wünscht sich, es wäre einfach schon hingeschrieben. Also es ist geschrieben, genau. Mit dem man die Idee hat.
Ja. Leute, schau doch halt in meinen Kopf. Ne, schau rein, also wie geil diese Geschichte ist. Ja.
Ich habe noch einen letzten guten Tipp, der bei Kurzgeschichten eigentlich immer, was heißt immer, der eigentlich nie verkehrt ist, wo man relativ einfach eben dieses Aha-Erlebnis haben kann. Und das ist eine Metaebene einziehen, weil das einfach ein gutes Stilmittel ist, um dieses Aha-Erlebnis zu triggern. Wie ich eben erzählt habe, bei dieser Kurzgeschichte für diese Anthologie über Wut kam die Fanny eben auf die Idee, dass dieses Experiment halt auf zweimal so Experiment, so einen Bericht über ein Experiment, einen kurzen reinzuschreiben und zum Schluss eine Pressemitteilung. Die Geschichte hätte vorher so auch funktioniert. Das wäre überhaupt gar kein Problem gewesen. Aber ich habe als, wie Martin vorhin gesagt hat, wir haben die Todsünde gezogen und wir haben ein Genre dazu gezogen und ich habe Wut gezogen und mein Genre ist Cyberpunk. Und mit Cyberpunk kommt auch immer so ein bisschen Konzernkritik mit dazu, ne, weil irgendwelche Megakonzerne die Welt beherrschen und so. Und da hat sie gesagt, ja, wenn du doch jetzt diese Metaebene einziehst mit diesem Experiment und du hast zum Schluss eine Pressemitteilung über ein Produkt, das auf den Markt kommt durch einen Megakonzern, das aber eigentlich dazu geführt hat, dass Menschen sich gegenseitig getötet haben, dann hast du doch deine Konzernkritik. Und so verstärke ich quasi die Aussage über, oder die Kernaussage über Wut, indem ich dann ganz nochmal etwas aufpropfe und ich erfülle meine, wie soll ich sagen, Genrevorgaben, indem ich halt so eine total zynische Pressemitteilung zum Schluss habe, weil dieser Konzern eben halt Kontroll- und Geldgeil ist.
Mein Tipp ist, traut euren Lesenden was zu und traut euch auch was zu. Und ganz wichtig ist, seid euch dessen bewusst, was ihr da schreibt, weil eine Kurzgeschichte, jetzt machen wir wieder einen Kreis, ist nicht einfach nur eine kurze Geschichte, sondern sie hat einen Grund, warum sie so kurz geschrieben ist. Überlegt euch, ob ihr nicht zu viel Fleisch habt, dass es vielleicht besser in den Roman passen würde. Denn als Abschluss haben wir hier stehen, sind Kurzgeschichten jetzt Gourmet-Häppchen oder Fast Food. Und da habe ich mir ein Beispiel überlegt. Und zwar haben wir vor vielen Jahren mal von Mark Ellsberg rezensiert Blackout. Und das ist eine Geschichte.
Ja.
Da ist das große Thema Technik-Folgenabschätzung und wie abhängig wir mittlerweile halt vom Strom sind und von Kraftwerken etc. Und wenn es ausfällt, das Zeug, was das für Konsequenzen mit sich bringt. Und da muss man diese Konsequenzen erleben. Da müssen wir sehen, wie die Leute sich dann gegenseitig das Bekämpfen anfangen wegen Wasser, wegen Klopapier, ne, man kennt's. Und das schaffst du in diese Emotionen und halt dieses Leben und diese Tragweite in einer Kurzgeschichte, finde ich, nicht zu verpacken. Das ist ein fetter Schinken-Thriller. So ein Thema muss nicht so lange erzählt werden, aber es hat auf jeden Fall seine Zeit gebraucht, damit du dieser Tragweite dessen, was er erzählen möchte, bewusst wirst. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich finde, das ist ein guter Roman, das kannst du nicht kurz erzählen.
Jo. Ich habe eine Aussage zu machen. Also im Grunde genommen gebe ich dir recht, um diese ganze Tragweite dieses Problems zu erfassen, braucht es einen Roman. Ich könnte mir aber gut vorstellen, ich habe das auch gelesen vor vielen Jahren, das ist ja auch in so mehrere Plots unterteilt, die recht episodisch ablaufen, für sich genommen. Man könnte jetzt auch einen von denen nehmen und als Kurzgeschichte erzählen, halt irgendwie Blackout Law. Ich glaube, die waren irgendwie auf einer Skihütte in der Schweiz oder in Österreich, irgendwie so, irgendwas war da. Und das könntest du trotzdem hernehmen als Kurzgeschichte, theoretisch.
Ja, könnte man theoretisch, aber es gibt auch so Momente, wo sie dann mit dem Auto irgendwo hinkommen und dann tauschen die Leute ihren Schmuck gegen Wasser ein und so und plötzlich ist Gold nichts mehr wert. Und es gibt halt immer wieder so einzelne Baustellen, die dir zeigen, wie der Mensch sich sozusagen zurück zum Tier entwickelt. Und es braucht halt Zeit. Aber ja, ich gebe dir schon auch recht. Und eben sind sie Gourmet-Häppchen oder Fast Food. Und ich finde, das kommt natürlich auch immer auf die Qualität der Kurzgeschichte an. Ich finde, für so Krimi-Fälle, für eine einzelne Twist und so, sind es gute Beispiele. Sowas sind, finde ich, gute Kurzgeschichten. Die kommen ja auch die Gedanken, ich kann das gar nicht pauschal beantworten. Irgendwie weiß ich nicht, ich muss es lesen, die jeweilige Kurzgeschichte, um zu sagen, okay, war das jetzt Fast Food oder nicht. Ich bin ein Fan von Kurzgeschichten, ich mag die. Ich mag die nicht nur zu lesen, ich mag sie zu schreiben, weil sie einfach zum Punkt kommen, ne? Weil du das konsumieren kannst und dann sagst du, ah ja, jetzt ist es vorbei, auf zum nächsten. Oder ne, du liest sie und dann hast du Zeit zum Nachdenken. Und musst nicht, keine Ahnung, noch 500 Seiten lesen, bis du endlich zur Pointe kommst. Ja, also ich mag Kurzgeschichten. Ich mag, wenn sie, wie zum Beispiel beim Poe, dir von Atmosphäre leben, dann wirst du kurz in diesen Horror eingesaugt. Denkst dir, okay, krasser Scheiß. Und dann ist auch wieder gut. Ne?
Ich glaube, am Ende des Tages ist es beides. Ich glaube, dass sie Fast Food sind, weil sie eben schnell gegessen werden können. Und sie können Gourmet-Häppchen sein, wenn sie so lecker sind wie Spaghetti für zwei, dass du noch Jahre danach dran denkst. Weil dann war das wirklich so gutes Essen, dass es hängen geblieben ist.
Ich überlege noch so, zum Beispiel hier, Witcher, ne? Die Kurzgeschichten habe ich ja gelesen, den ersten Band. Haben wir auch rezensiert. Und ich hatte ja mit Witcher bisher keine Berührungspunkte, außer dass alle über Netflix schimpfen und dass Witcher 3 das Spiel voll geil sein soll und so. Und das hat mich zum Beispiel sehr gut in diese Geschichte vom Hexer eingeführt und hat mir dann auch Lust auf mehr gemacht. Nur Gott weiß, ob ich genauso empfunden hätte, wenn ich gleich den ersten Roman gelesen hätte. Ja. Aber so, finde ich, haben mich diese Kurzgeschichten gut abgeholt. Und weil die auch so sprunghaft waren, ne? Die eine Geschichte war vorbei und plötzlich war man in einer ganz anderen Situation und hat dann wieder was aus dieser Welt mitgenommen.
Ja.
Also können zum Beispiel auch Kurzgeschichten ein guter Einstieg sein in irgendeine Welt.
Ja.
Jo.
Perfectly put.
Also, wenn ihr jetzt Bock habt, eine Kurzgeschichte zu schreiben, in die Kommentare damit. Oder falls ihr über Kurzgeschichten sprechen wollt, Max hat es schon gesagt, wir haben einen Discord-Server, weil wir auch ein Lektorat am Start haben. Plus 3 schimpft sich das. Deswegen einfach mal Instagram, Lektorat plus 3 eingeben. Wir sind die mit dem Buch und dem plus 3. Und da habt ihr in unserer Profilbeschreibung einen Link, draufklicken und schon seid ihr auf unserem Server und könnt euch mit uns und weiteren AutorInnen zu diesem Thema austauschen. Die nächste Folge wird eine ganz besondere Folge, kommen wir gleich darauf zu sprechen, aber Maxe, wenn sie denn kommt, wann kommt sie?
Also unsere nächste Folge hier online, nicht physisch, kommt am 9. Juli. Aber Martin, jetzt kommt die Überleitung in unsere Anekdote. Die findet jetzt einfach seamless diesmal statt. Wenn die eigentliche Aufnahme der Folge findet bereits am 26. Juni statt, um 18.30 Uhr im großen Thalia in Nürnberg.
Da-dum. Wie ihr hier sehen könnt.
Für die Leute, die auf Spotify oder Apple Podcasts so zuhören, Martin hält gerade das Poster in die Kamera.
Ja, genau. Wir treten im Thalia live auf. Wir haben ja schon ein bisschen Live-Erfahrung gesammelt. Im Rahmen der Podcast-Brause. Und jetzt haben wir tatsächlich, jetzt sind wir einmal der Main Act im Thalia in Nürnberg. Könnt ihr vorbeikommen, checkt es aus online. Eintritt kostet 10 Euro, dauert ungefähr 1,5 Stunden das Ganze. Und das Thema ist schrille Charaktere. Wir sprechen über Figuren, die eigen sind, mit denen man vielleicht gar nicht zu tun haben wollen würde. Und trotzdem lieben wir sie. Und wir sprechen, wie diese Figuren es schaffen, wie die AutorInnen das machen, dass sie schrullige Figuren erschaffen, denen wir so gern zuschauen einfach, die wir lieben lernen, obwohl ihre Eigenheiten oftmals vielleicht auch einfach nur anstrengend sind. Ne, zum Beispiel Sheldon Cooper ist so einer, den feiert die ganze Welt, aber ne.
Als Freund will man ihn eigentlich
nicht. Aber als Freund will man ihn eigentlich nicht, genau. Und das ist das Thema, das erläutern wir. Aber das wird keine Vorlesung, sondern wir freuen uns natürlich, wenn ihr im Publikum sitzt und uns eure Lieblingscharaktere nennt, die wir dann gemeinsam eruieren, was sie eben ausmacht. Und das Ganze ist mehr als ein, das Ganze ist ein Gespräch zwischen uns. Und es wird auf jeden Fall Spaß machen, weil wenn ihr uns schon mal live gesehen habt, dann wisst ihr, das ist geil. Es macht Spaß. So selbstbewusst bin ich, dass ich das so sagen kann. Hört in die Podcast-Brause Folgen rein. Das Publikum ist unsere Erfahrung. War immer mit dabei. Man hört die Leute lachen und so. Es hat Spaß gemacht. Deswegen, wieso soll es da anders sein?
Genau. Also es wird quasi eine Live-Folge, die erscheint dann auch hier bei uns geschnitten, ne? Wir nehmen die auf. Sieht dann natürlich ein bisschen anders aus, wenn wir das mit Kameras aufnehmen. Klingt vielleicht auch ein bisschen anders. Aber wenn ihr nicht in Nürnberg vor Ort sein könnt, dann könnt ihr die Folge auch bei uns sehen oder hören, eben am 9. Juli. Und wenn ihr da sein könnt, dann freuen wir uns. Und wie immer, wir machen das mit ein bisschen Witz und Humor. Und ihr nehmt was mit nach Hause. Wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr schreiben wollt, wenn ihr da euch Wissen ansammeln wollt oder wenn ihr einfach ein kleines Aha-Erlebnis haben wollt, sprechen wir über schrullige Charaktere und haben da auch ein paar in petto, Martin.
Jawohl. Dann verbleiben wir mit freundlichen Grüßen und sehen uns in Nürnberg in der, was ist das? Karolinstraße 53, 90402 in Nürnberg, Thalia Buchhaus.
Ja. Um 18.30 Uhr geht's los. Quasi beste Abendessenzeit.